Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich René Malgo zu Ihnen und sein Predigtthema lautet Die Seligpreisungen Teil 1 – Wie die Seligpreisungen uns unvorstellbar reich machen können. Doch vorher hören Sie noch ein Quintett. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Das Wunderbarste, was du geschaffen hast. Nach deinem Bild hast du uns gemacht, mit so viel Liebe uns erdacht. In einer Welt des Friedens und der Harmonie.
Du bist der Töpfer, wir sind der Ton, unser Leben ist deine Kreation. Mit deinen liebevollen Händen formst du uns, gestaltest uns nach deinem Plan. Du sprichst ein Wort und schon geschieht. Du veränderst ein Menschenherz und man sieht. Deine Gnade lässt uns leben. Finsternis muss weichen, wo dein Licht erstrahlt. Dein
Anfang ist ein Klumpenton, für Menschen wertlos, doch ist schon für dich zu sehen, was einmal daraus wird. So wie der Ton ohne Widerstand sich formen lässt durch Meisterhand, so wollen wir uns formen lassen, Herr von dir. Wie du es machst, es gut, weil du uns liebst, schenkst du uns Mut, auch in der Hitze des Lebens zu bestehen. Denn das Gefäß aus des Töpfers Hand, es wird im Ofen festgebrannt, bevor es brauchbar wird und du es füllen kannst.
Du bist der Töpfer, wir sind der Ton. Unser Leben ist deine Kreation. Mit deinen liebevollen Händen formst du uns, gestaltest uns nach deinem Plan. Du sprichst ein Wort und schon geschieht's. Du veränderst ein Menschenherz und man sieht's. Deine Gnade lässt uns leben. Finsternis muss weichen, wo dein Licht erstrahlt, dein wunderbares Licht in unser Strahlt.
So schön in Form und in Gestalt, herrlich verziert, kunstvoll bemalt oder ganz einfach von schlichter Eleganz. In großer Vielfalt, nicht uniform, veränderst du nach deiner Norm die Menschen, die zu dir in deine Werkstatt gehen.
Du bist der Töpfer, wir sind der Ton, unser Leben ist deine Kreation. Mit deinen liebevollen Händen zu uns, gestaltest uns nach deinem Plan.
Du sprichst ein Wort und schon geschieht. Du veränderst ein Menschenherz. Du bist der Töpfer, wir sind der Ton. Unser Leben ist deine Kreation. Mit deinen liebevollen Händen formst du uns, gestaltest uns nach deinem Plan. Du sprichst ein Wort und schon geschieht. Du veränderst ein Menschenherz und man sieht. Deine Gnade lässt uns leben. Finsternis muss weichen, wo dein Licht erstrahlt. Dein wunderbares Licht in uns erstrahlt. In uns erstrahlt.
Ja, die Seligpreisungen. Wir alle kennen sie, doch was haben sie uns zu sagen? Und vorab einige Hinweise, so der Herr will und wir leben, ist diese Botschaft der Beginn mehrerer Predigten über die Seligpreisungen unseres Herrn und heute ist die Einleitung. Das heißt, es kann für mich ein paar Jahre dauern, bis wir dann durch sind. Und einleitend möchte ich jetzt das Folgende betonen zu diesen Seligpreisungen und das ist auch, so meine ich, sehr wichtig. Die 8 Seligpreisungen der Bergpredigt sind nicht, wenn ich es mal so sagen darf, 8 Gesetzlichkeiten. Sie sind 8 Seligkeiten. Jesus Christus stellt uns die Art von Leben vor, die aus göttlicher und himmlischer Sicht glückselig gepriesen wird. Er befiehlt nicht, sondern er verheißt. Um es mal so zu sagen, die Seligpreisungen sind keine Drohung, sie sind ein Versprechen. Sie sind nicht als zusätzliche Last für unsere geplagten Seelen gedacht, sondern sie sind, richtig angewandt, Balsam, Heilung und Medizin. Ja, wie kann das sein, fragt sich vielleicht der kritisch denkende Gläubige, der jetzt auch gut zugehört hat, als uns Hendrich die Seligpreisungen vorgelesen hat. Denn in diesen 8 Seligkeiten geht es ja unter anderem um geistlich Arme, um Verfolgte und Trauernde. Ja, die Seligpreisungen klingen jetzt nicht gerade nach 8 Tipps für ein erfolgreiches Leben. Im Gegenteil. Und hier sehen wir, wie anders unser Herr ist. Er ist nicht daran interessiert, dass es uns äußerlich gut geht, wir Schätze auf Erden sammeln, die Welt gewinnen und dabei aber Schaden an unsere Seele nehmen. Er ist daran interessiert, dass wir innerlich geheilt werden, dass wir Schätze im Himmel sammeln und ihn selbst gewinnen und dabei verwandelt werden in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Es ist oft so, und ich spreche da auch aus eigener fleischlicher Erfahrung, wir möchten oft nur die schnell vergängliche irdische Bequemlichkeit. Und manchmal bestimmt das auch unser Gebetsleben. Er aber will unsere unvergängliche, ewige Freude. Und darum klingen die 8 Seligkeiten so anders, als wir uns vielleicht so von Natur aus unter Glücklichsein vorstellen. Wir würden wahrscheinlich eher sagen, selig sind die Intelligenten, denn sie wissen, worauf es ankommt. Ja, sie lachen. Aber gehen wir mal weiter. Wir sagen vielleicht, selig sind die Fröhlichen oder die immer fröhlich sind, denn die werden das Leben richtig genießen können. Selig sind die mit einem starken Charakter, denn sie werden sich durchsetzen können. Selig sind die, die nach Glück und Erfüllung streben, denn sie werden ihr Leben nicht verschwenden. Selig sind die, die sich selbst helfen, denn sie werden Erfolg haben. Selig sind die, die sich Zeit für sich selbst nehmen, denn sie werden das gute Leben genießen. Selig sind die, die sich nichts gefallen lassen, denn auf sie wird nicht herumgetrampelt werden. Selig sind die, die in der Gesellschaft beliebt sind, denn sie werden ein ruhiges Leben haben. Einige haben gelacht, mit Recht, denn Jesus sagt genau das Gegenteil von dem, was ich gerade aufgelistet habe.
Und ich möchte noch einmal Matthäus 5, die Verse 3 bis 10 vorlesen. Schlagen Sie auf, Matthäus 5, Verse 3 bis 10 nur. Ich lese es nach Luther. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Bis soweit das Wort unseres Herrn. Wie gesagt, in späteren Botschaften wollen wir untersuchen, was jede einzelne Seligpreisung für unser persönliches Leben bedeuten kann. Nun aber einleitend das Folgende. Und ich möchte da eigentlich auch anhand der ersten beiden Verse so stichpunktartig vorgehen. Bildhaft gesprochen sehen wir Matthäus 5, Vers 1, dass bevor der Herr Jesus anfing, dass er das Volk sah. Er sah damals das Volk Israel. Er sah es und dann begann er zu lehren. Und wie Christus damals das Volk sah, so sieht er auch uns heute. Und er möchte uns auch heute noch unterweisen, mit welchem Leben wir mit unserem Vater im Himmel vereint werden. Und interessant, in einem anderen Zusammenhang heißt es in den Evangelien, dass als Jesus die große Volksmenge sah, das war da seine Herzenshaltung oder was hat ihn da bewegt, als er die große Volksmenge sah, die vielen Menschen. Luther sagt, und es jammerte ihn, oder Schlachter, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das sind die Augen, mit denen unser Herr aus den Dimensionen des Himmels auch jetzt auf die Menschen sieht. Er hat Erbarmen. Er schaut uns mit Erbarmen an. Als Hagar, die Sklavin der Sarah, völlig allein auf sich gestellt war und der Gottesmann Abraham ihr auch den Rücken gekehrt hatte, da war es wer, der sie mit Erbarmen ansah? Gott selbst. Er ging ihr nach, als sich niemand mehr für sie interessierte. Und deshalb sagte sie zu dem Herrn, du bist der Gott, der mich sieht. Und das demonstrieren eben auch die Seligpreisungen. In ihnen offenbart der Herr seinen Blick für Menschen, die in der Welt eher ignoriert, übersehen und verachtet werden. Er denkt an die Armen, die Schwachen und die Verfolgten, an die Geringen, die Niedrigen. Und in den 8 Seligkeiten der Bergpredigt erfüllt sich so gesehen der Lobpreis der Mutter unseres Herrn, der Jungfrau Maria, wonach Gott die Gewaltigen vom Thron stößt und was erhebt die Niedrigen. In den Seligpreisungen bestätigt der Herr, was auch schon die Psalmen betont haben. Der Herr ist hoch und auf wen sieht er? Auf die Niedrigen. Er richtet die Geringen aus dem Staub und er erhöht den Armen. Die Seligpreisungen verdeutlichen, was der Apostel Paulus sagt. Was schreibt er den Korinthern gerade als erstes fast? Was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Unser Herr ist ein Herr, der das Volk sieht und insbesondere diejenigen, die ihn brauchen. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, sagt die Offenbarung, und sie durchdringen alles. Er erkennt, was in unserer Seele wirklich vor sich geht. Er merkt, wie es in unserem Herzen wirklich aussieht, auch jetzt in diesem Augenblick. Was wir vor den Menschen verbergen und hoffen, dass das nie irgendjemand merkt, das liegt offen vor ihm da. Und dennoch, und das ist das Bemerkenswerte, dennoch, er verachtet uns nicht. Obwohl er alle unsere Sünden, alle unsere Makel, alle unsere Versagen, alle unsere Fehler sieht, besser als wir selbst, betrachtet er uns mit Erbarmen. Er hat Mitleid mit uns. Ja, und es ist interessant, wieder eine Begebenheit aus den Evangelien. Als dieser ziemlich von sich selbst überzeugte, reiche Jüngling zu ihm kam, wie reagierte der Herr? Er war nicht abweisend, sondern er blickte ihn an und was heißt es dann? Er gewann ihn lieb. Wie ein Hirte will unser Herr uns eben auf grüne Auen führen. Wie ein Arzt will er uns heilen. Wie ein Freund will er zu uns halten. Er sieht uns an und gewinnt uns lieb. Die Seligpreisungen kommen, und das ist sehr wichtig, die Seligpreisungen kommen aus dem Herzen eines Gottes, der uns sieht und genau weiß, was wir nötig haben. Die Seligpreisungen kommen aus dem Herzen eines Gottes, der Erbarmen mit den Menschen hat. Weiter in Matthäus 5, Vers 1. Wir sehen, dass da der Herr Jesus, als er das Volk sah, er ging auf einen Berg und er setzte sich. Und erlaubt mir, das auch auf uns anzuwenden. Unser Herr Jesus Christus ist nach seiner Geburt, Taufe, Kreuzigung und Auferstehung ja in den Himmel aufgefahren. Er hat sich zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt, auf einem geistlichen Berg, der unaussprechlich weit über uns steht, den heiligen Berg Zion in der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und wie damals seinen Nachfolgern, so ruft er auch uns heute die 8 Seligpreisungen zu. Auch heute sieht er uns. Aber im Gegensatz zu den Jüngern und zum Volk Israel damals sehen wir ihn nicht. Der Berg himmlischer Seligkeit, wo er thront, erscheint unerreichbar fern. Und wir können laufen und gehen und rennen, wir treffen ihn nicht. Und wir stecken vielleicht in den dunklen Tälern des irdischen Lebens fest. Wir sehen unseren Herrn nicht von Angesicht zu Angesicht. Und es ist auch so, wenn wir realistisch sind, unser Leben ist hart. Und je länger es dauert, desto härter wird es ja auch oft. Oder nicht oft, ich denke, ich kann sagen, auch wenn ich noch nicht ganz so alt bin, immer. Es wird nicht leichter. Tod, Leid, Schmerz, Zerfall, Tränen und unzählige Sorgen sind unser ständiger Begleiter. Selbst wenn wir materiell gesehen alles haben, wir finden immer etwas, was uns niederdrückt. Und Gott, in dem wir doch leben, weben und sind, er wirkt menschlich gesprochen dann doch oft so abwesend, so unnahbar und, was keiner von uns wagt auszusprechen, aber viele oft fühlen, so teilnahmslos. Der Berg, auf dem er wohnt, liegt außerhalb unserer Reichweite. Und er mag wohl der Gott sein, der uns sieht. Aber so oft sagen wir vielleicht, wir merken nichts davon. Gott sieht mich, aber Gott, wo bist du? Ich bin in diesem dunklen Tal und dein Berg ist so unendlich fern. Ja, und ich möchte Ihnen nichts vormachen. Diesen unseren geheimnisvollen Gott in Worte zu fassen, ist für uns eigentlich unmöglich. Und ihn zu begreifen, ist noch unmöglicher, sagte mal jemand. Also ich werde Ihnen heute nicht eine Antwort geben können auf all Ihr Leid, nachdem Sie sagen, jetzt werde ich immer lachend durchs Leben gehen. Gott übersteigt bei weitem jede Vorstellung, jede Meinung, jedes Wort, jeden Gedanken, jede Einsicht, ja alles, was uns über ihn einfallen mag. Er ist nun einmal Gott, wie er selbst sagt, und sonst keiner. Ein Gott, dem nichts gleicht. Und das berühmte Wort bestätigt das ja auch. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Ist leicht gesagt, aber nicht leicht erlebt in der Praxis. Und eben genau das unterstreichen eben auch die 8 Seligkeiten, die ja genau die Menschen glückselig preisen, die wie gesagt in unserer Welt als Verlierer gelten, Verachtete, die vermeintlich Einfältigen, Geplagte und solche, die sich eben nicht selbst durchsetzen können. Und das geht doch gegen unser Empfinden von Glückseligkeit, von Glücklichsein. Unser begrenzter Verstand kann den unbegrenzten Gott schlicht und ergreifend nicht erfassen. Und jemand sagt einmal, wenn wir es könnten, dann wäre er auch nicht Gott. Aber was ist jetzt die Antwort? Wir sehen in Matthäus 5, Vers 1, und seine Jünger traten zu ihm. Die Antwort auf die Unbegreiflichkeit unseres Herrn und seiner Wege ist unser Herr selbst. Auch wenn wir ihn nicht spüren, auch wenn wir ihn nicht sehen und auch wenn wir ihn nicht hören. Er hat sich in seinem menschgewordenen Sohn für uns nahbar gemacht, Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und er sagt ja dieses bekannte Wort, und es ist wahr: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Er ist die Wahrheit, Weisheit und Erkenntnis Gottes in Person und die Lösung auf alle Unzulänglichkeit und alle Dunkelheit in unserem Leben ist er. Und er möchte sich mit uns verbinden, da wo wir jetzt sind. Und er möchte uns in dieser Verbindung auf diesen hohen und unerreichbaren Berg des Himmels führen, wo wir Gott selbst schauen und das Leben in Überfluss genießen. Aber dafür müssen wir, und das ist die Voraussetzung, dafür müssen wir eben zu ihm gehen, zu ihm treten, wie leiblich die Jünger zu ihm getreten sind. So müssen wir es im Herzen geistlich tun, auch wenn wir ihn weder sehen noch verstehen können. Dieses zum Herrn gehen, immer wieder neu, ist aber kein Spaziergang. Jesus sagt selbst, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und Paulus nennt es ein Ringen, ein Kampf, ein Wettlauf. Er gebraucht lauter Bilder, die mit Anstrengung zu tun haben. Und da macht uns die Heilige Schrift eben auch nichts vor. Und deshalb klingen die 8 Seligpreisungen so anders als die abgedroschenen Selbstoptimierungs- und Selbsthilferatschläge der Welt. In den Seligpreisungen offenbart unser Herr und Gott, wie die Menschen sind, die eben mit Gott selbst und mit dem Himmel vereint werden. Mit anderen Worten, wir erkennen den Vater und den Sohn in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, wenn wir Christus, unseren Herrn, folgen, wohin er auch geht. Und seinen Weg legt er in den Seligpreisungen dar, unter anderem. Es ist ja so, ich habe es schon angetönt, Gott kann uns im Alltag so verborgen und weit entfernt vorkommen. Und das möchte ich betonen, das hat verschiedene Gründe. Der Herr wirkt darin auch oft unerklärlich auf seelsorgerliche Art und heilsam an uns, was wir jetzt noch nicht verstehen können. Wieder, seine Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Aber, und das möchte ich eben auch sagen, und ich sage es mir selbst, vielleicht hängt die geistliche Trockenheit, die wir empfinden, auch damit zusammen, dass wir noch gar nicht den Weg der Seligpreisungen betreten haben. Vielleicht haben wir vergessen, wozu uns der Herr ruft. Wer mir folgen will, was soll er tun? Er verleugne sich selbst, nehme sein eigenes Kreuz auf sich und folge mir nach, was sagt der Herr? Täglich. Damit ist nicht gemeint, du musst jetzt noch besser werden. Du musst noch moralischer werden. Du musst dich noch mehr zusammenreißen und dich endlich einmal anstrengen. Du musst dir noch mehr Lasten aufladen, als du eh schon hast. Nein, eigentlich ist eine solche Haltung nicht unbedingt Selbstverleugnung, sondern wenn wir das falsch angehen, Selbsterhebung. So nach dem Motto, ich schaffe das schon. Wenn ich jetzt noch mehr Gas gebe, dann schaffe ich es. Ja, das ist der Weg der Welt, der sogenannten Selbstoptimierung. Und das ist der Weg des Gesetzes. Und, erlaubt mir das zu sagen, der Weg des geistlichen Todes. Denn aus ich werde mich bessern, ich werde mich bessern, kann sehr schnell werden, ich bin besser. Und das ist Stolz und Hochmut, und was sagt Sprüche? Darauf folgen zwangsläufig Zusammenbruch und Fall. Im Gegenteil, du, ich, wir alle müssen alle unsere Lasten bei Jesus abladen und jetzt kommt das Anstrengende, bei ihm bleiben. Du musst zu ihm gehen, denn wohin solltest du gehen? Er hat Worte des ewigen Lebens. Du musst ihm deine Bankrotterklärung geben und das kann sehr hart sein, vor allem wenn man sich stark fühlt. Und bereitwillig die beschämende Erkenntnis tragen, dass du weder vor Gott noch in deinem eigenen Leben bestehen kannst. Und das ist in gewisser Weise dein eigenes Kreuz tragen. Ich bin doch nicht so perfekt. Das ist, wie es der Hebräerbrief ausdrückt, zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Alles ihm geben und bei ihm bleiben, was auch geschieht. Und das, sagt Jesus, musst du täglich tun. Ich möchte noch dabei bleiben, weil es so wichtig ist. Es bringt nichts, wenn du dir vornimmst, so, ab heute bin ich ein Superchrist und der immer alles unter Kontrolle hat. Jetzt, sofort, wird es klappen. Damit machst du dich selber nur kaputt. Du bist 5 Minuten ein Superchrist und dann den Rest der Woche am Boden. Nimm dir doch erst einmal viel mehr selbst vor, ab heute belüge ich mich eben nicht mehr selbst. Ich tue nicht so, als ob ich alles im Griff habe. Ich tue nicht so, als ob ich stark und mächtig bin. Ich tue nicht so, als ob ich der Herr über mein Leben bin. Ich gehe zu Jesus und mache mich völlig abhängig von ihm, mit Haut und Haaren, mit allem, was ich habe. Egal, was die anderen denken, egal, was die anderen sagen, egal, wie fromm die anderen tun und wie verächtlich sie vielleicht auf mich schauen. Ah, guck mal, der ist gar nicht so gut. Der ist ja noch nicht ein richtiger Christ. Nein, ich brauche Jesus und meine Seele ist krank. Er ist meine Medizin. Mein Herz ist zerbrochen. Er ist meine Heilung. Mein Leben ist am Boden und er ist meine Aufrichtung. Und eben, diese Medizin, diese Heilung und diese Aufrichtung zeigt unser Herr insbesondere in den 8 Seligpreisungen. Sie drücken das bei ihm bleiben in der Praxis aus. Dazu in späteren Predigten mehr. Wenn wir über das christliche Leben reden, und ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist, wenn wir über das christliche Leben reden, dann tun wir dies oft in juristischen Begriffen. Gott ist unser Richter, wir sind die Übeltäter, wir stehen in einem großen Gerichtssaal und wir werden angeklagt. Wir brauchen einen Anwalt und wir brauchen ein sehr strenges Resozialisierungsprogramm. Dieses Bild hat seine Berechtigung. Vor allem, wenn wir meinen, wir seien gut und moralisch, obwohl wir es gar nicht sind, sondern als Heuchler durchs Leben gehen, als übermalte Gräber, in deren Innern nur die stinkende Fäulnis des Todes regiert. Aber, erlaubt mir das Aber, als Christen müssen wir Gott vielmehr als unseren gütigen Vater begreifen. Seine Gemeinde ist kein Gerichtssaal, sondern ein Krankenhaus, ein Lazarett, kein Ort der Anklage, sondern der Zuflucht, kein Ort der Verurteilung, sondern der Heilung, kein Ort der Strafe, sondern der Erneuerung. Wer zu Jesus kommt, weiß ja schon, dass er nichts bringen kann. Und es ist einfach so, wir sind tief in unserer Seele erkrankt. Und das merken wir vor allem, je mehr wir mit anderen Menschen zusammenleben. Nicht wegen der anderen Menschen, sondern wegen unserem eigenen Versagen. Ja, und gerade die unter uns, die sich vielleicht für besonders gesund und stark halten, sind aus himmlischer Sicht oft die Kranksten und Ärmsten. Lesen Sie die Seligpreisungen. So abgestumpft und innerlich abgestorben können wir sein, dass wir nicht mal mehr das Gift, das unsere Seele zerfrisst, merken. Dass wir zum Beispiel in den Zorn und in der Bitterkeit uns suhlen wie Säue im Dreck und wir merken gar nicht, wie sehr wir uns kaputt machen. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen Heilung. Und Jesus, er ist unser guter Arzt. Und der Weg der Seligpreisungen, die er uns vorlegt, das ist die gute Medizin. Ja, es geht hier nicht darum, ein schlechter oder ein guter Mensch zu sein. Es geht um viel mehr. Es geht um Leben oder Tod. Es geht um Seligkeit oder Verderben. Ja, wirklich, es geht um Sein oder Nichtsein. Das ist nicht eine abgedroschene Formulierung. Es geht nämlich um unser Dasein mit Christus oder unser Dasein ohne Christus. Das eine wird unsere von Sünde und Leid zermürbte Seele heilen. Das andere wird uns noch mehr zerstören und letztendlich ins ewige Verderben jagen. Und darum wollen wir eben mit Paulus bekennen: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und mit Johannes, dem Täufer, wollen wir bezeugen: er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Denn das ist das ewige Leben. Wenn mein Ich stirbt und nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Und so bekommen wir die Medizin, die wir brauchen. Wenn wir zu wen gehen? Zu Jesus. Das wissen wir, aber wir brauchen diese Erinnerung jeden Tag neu. Und was geschah dann, wenn wir weiterlesen? Als Jesus das Volk sah, als die Jünger zu ihm traten, da tat er seinen Mund auf und er lehrte sie, also seinen Jüngern, und er sprach: Das, was uns heilen kann, ist nicht irgendetwas, sondern es ist das Wort aus dem Mund unseres Herrn. Als er einst die große Volksmenge Israels sah und Mitleid mit ihnen hatte, was tat da der Herr aus Mitleid? Wie heißt es weiter? Und er fing an, sie, vieles zu lehren. Seine Lehre ist die Arznei für unsere Seele. Vorausgesetzt natürlich, wir sind nicht nur Hörer, sondern eben auch Täter des Wortes, wie Jakobus sagt. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund unseres Gottes hervorgeht. Und jetzt wollen wir doch in diesem Zusammenhang einmal an einem Schatz von überschwänglichem und unausforschlichem Reichtum denken. Und jetzt stößt ein geldgieriger Mensch auf eine Karte nach diesem gigantischen Schatz. Eldorado gibt es wirklich und jemand hat eine Karte gefunden. Und diese Karte verrät ihm, wo der Schatz verborgen ist. Doch der Platz ist schwer erreichbar. Der Geldgierige kann den Schatz nur mit Mühe und viel Arbeit bergen. Wird er jetzt etwas schlapp machen, wegen der Anstrengungen, die ihm bevorstehen? Wird er einfach so auf den Gewinn verzichten? Wird er seinen Durst nach Geld ignorieren, weil es ihm besser schmeckt, keine Mühe zu haben, als reich zu werden? Er sagt sich: ja gut, ich weiß, wo dieser sagenumwobene Schatz ist, aber dafür müsste ich ja aufstehen und gehen. Lass mal, ich bleib lieber im Dreck sitzen. Nein, das wird er nicht tun. Im Gegenteil, er wird alles daran setzen, den verborgenen Schatz zu seinem eigenen zu machen. Und so ist es in gewisser Weise auch mit diesem Schatz, auf den uns die Heilige Schrift aufmerksam macht. Es ist, um die Bildsprache der Offenbarung zu verwenden, das reine Gold, das im Feuer geläutert ist und uns reich machen kann. Es sind die strahlend weißen Kleider, die uns schön machen können. Und es ist die wertvolle Augensalbe, die uns sehend machen kann. Christus bietet es uns in seinem Wort frei an. Worum geht es? Es geht um das vollkommene Leben, das die Seligpreisungen offenbaren. Es geht um unser Sein in Christus. Es geht um die Jagd nach der sogenannten Gottseligkeit. Nach einem Leben in Übereinstimmung mit und in Abhängigkeit von Gott. Das ist der Schatz, der unser Leben unvorstellbar reich machen kann, wenn wir die Vereinigung mit unserem Herrn selbst suchen. Und das ist die Arznei, die uns wiederherstellen wird. Doch, wie das so ist mit Medizin, sie kann auch bitter schmecken. Und wie das so ist mit Schätzen, es kann Mühe kosten, sie zu bergen. Und das zeigen die Seligpreisungen eben auch. Der Apostel Petrus erweist uns darauf hin, dass die göttliche Kraft des Herrn Jesus uns alles geschenkt hat. Also alles hat uns die göttliche Kraft geschenkt, was wir zu einem Leben in der Gottesfurcht oder in der Verbindung mit Gott benötigen. Doch Anteil an seiner frei geschenkten göttlichen Natur, sagt Petrus weiter, bekommen wir dann, wenn, und dann sagte, wenn wir der Vergänglichkeit entfliehen, die durch Begierde in der Welt ist, wenn wir allen Fleiß daran wenden, wenn wir um Glauben, Tugendhaftigkeit, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Gottesfurcht, Brüderlichkeit und Liebe ringen. Erst wenn dies alles reichlich bei uns ist, sagt Petrus, werden wir in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus zunehmen und Frucht bringen. Ohne diesen Kampf um den Schatz des geistlichen Lebens sind wir dagegen blind und tappen im Dunkeln. 2. Petrus 1, Vers 3, fortfolgende. Und das ist eben die seligmachende Medizin, die eben nicht jedem schmeckt. Wenn wir vorbehaltlos auf das Wort des Herrn hören und es uneingeschränkt in die Tat umsetzen wollen, in aller Schwachheit, so ergreifen wir vollumfänglich den Schatz des heiligen Lebens in Christus und nehmen in der uns frei geschenkten Vereinigung mit ihm eifrig zu, wenn wir nach ihm streben mit allem, was wir haben. Noch einmal, es geht nicht darum, dass ich ein besserer Mensch werde. Der christliche Wandel ist viel existenzieller als das. Wir müssen verstehen, das Leben oder das christliche Leben ist ein Überlebenskampf. Wir ringen nicht, damit wir kosmetisch verbessert werden. Es geht nicht um Kosmetik. Wir ringen, weil es um neues Leben geht. Er ist tot in seinen Sünden, mein alter Mensch. Wie wollen wir denn eine Leiche verbessern? Auch wenn wir sie noch so schön schminken, sie bleibt doch mausetot. Nein, es geht darum, dass wir den neuen Menschen hegen und pflegen und ernähren, der uns in der Vereinigung mit Christus durch den Heiligen Geist vom Vater geschenkt worden ist. Und wie nennt sich das? Heiligung. Der neue Mensch in Christus ist die belebende Medizin für unsere vergifteten und abgestorbenen Seelen. Und das Wort des Christus, sein Wort, ist die Speise dieses neuen und geistlichen Menschen. So wie die irdische Nahrung die Speise des äußerlichen Menschen ist. Es ist so, und das kann ich Ihnen leider auch aus Erfahrung sagen, die Sünde in unserer Seele fühlt sich wohl, wenn wir geistlich gesehen eine Leiche bleiben und der neue Mensch keinen Raum gewinnt. Petrus sagt nicht ohne Grund, dass die fleischlichen Begierden in uns was tun? Sie streiten gegen unsere Seele. Nicht sie streicheln unsere Seele, sie bekämpfen unsere Seele. Und das bedeutet natürlich, wenn der neue Mensch und unsere zerstörerischen Leidenschaften aufeinander prallen, werden sie sich da zur Begrüßung die Hand reichen? Nein, da fliegen die Fetzen. Wir kommen eben, und das versucht uns das Wort Gottes klarzumachen, wir kommen um den Kampf gar nicht herum. Tugendhaftigkeit, Liebe, Demut, Sanftmut, Barmherzigkeit und Friedfertigkeit vertragen sich einfach nicht mit Vergnügungssucht, Selbstliebe, Stolz, Empfindlichkeit, Eigenwille und Streitsucht. Das schließt sich gegenseitig aus. Und darum, wenn Christus uns zuruft, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oder wenn Paulus befiehlt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, dann geht es da nicht darum, aus uns wieder ängstliche Sklaven zu machen, sondern eben, es geht um dieser existenzielle Kampf, um den Überlebenskampf eines Christen. Es geht um unsere Heilung. Es geht um den neuen Menschen, den wir unbedingt brauchen und der nur durch die richtige Ernährung gestärkt wird. Wir brauchen ihn. Wir brauchen den neuen Menschen in Christus. Wir kommen ohne ihn nicht aus im Leben. Und das zeigen uns auch die Seligpreisungen. Aber wie gesagt, erst später werde ich im Detail darauf eingehen. Und eigentlich ist es so einfach, theoretisch. Wenn wir nämlich das Vollkommene lieben und für das Vollkommene leben wollen, dann wird auch das Vollkommene unser Leben bestimmen, erfüllen, übernehmen und letztendlich heilen. Achtet mal darauf, worüber Menschen am meisten reden oder worüber ihr am meisten redet. Ich sage nicht, worüber ich am meisten rede. So wie ein Fußballfan nur über Fußball redet. wie ein Kind nur vom Spielen redet oder ein Stammtischhocker nur von der Politik. So soll der Christ auf das Vollkommen und ewig konzentriert sein, denn das wird dann auch sein Leben bestimmen. Und deswegen sagt Jesus, deswegen sagt er, sind die geistlich Armen, die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die Friedfertigen und die reinen Herzen sind selig. Warum? Weil sie eben von Glaube, Liebe, Hoffnung, Sanftmut, Gnade, Erbarmen und Frieden im Herrn regiert, gestärkt und wiederum geheilt werden. Ich möchte noch einmal auf das Beispiel des reichen Jünglings zu sprechen kommen. Als unser Herr Jesus den reichen Jüngling sah und ihn lieb gewann, da sagte unser Herr etwas Bemerkenswertes. Was sagte er dem reichen Jüngling? Weiß das jemand? Ja, er gab ihm den Befehl, seinen Reichtum an die Armen zu verteilen und mit ihm zu kommen. Das sagte der Herr nicht, um ihm eine Lektion zu erteilen, so nach dem Motto, ah ja, du sagst, du hältst alle Gebote, ich zeig dir jetzt, was für ein mieser Kerl du bist. Nein, er sagte es ihm, um seine vom Materialismus versklavte Seele die Heilung zu schenken, zu geben, zu unterbreiten und ihm auf das wahre Leben hinzuweisen. Und es war dann deutlich, wie sehr dieser reiche Jüngling versklavt war, denn er ging traurig davon. Bedenkt das, der Herr gewann ihn lieb, als er ihn sah. Also der Herr ist nicht wie wir Menschen und will noch ein reinwürgen, wenn er sieht, dass jemand nicht im Recht ist. Er möchte uns heilen. Und darum sagt er uns eben auch Dinge, die uns nicht gefallen, damit, wenn wir sie beherzigen, Heilung für unsere Seelen finden. Noch einmal, wenn Gottes Wort uns etwas sagt oder befiehlt, dann ist das keine Schikane. Der Herr spricht aus Liebe und Erbarmen. Seine Worte, sagen die Psalmen, sind vollkommen zuverlässig und lauter. Sie dienen zur Erquickung der Seele, sie machen die Unverständigen weise, sie erfreuen das Herz und sie erleuchten die Augen. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Christus gibt uns in den Seligkeiten kein Joch der Gesetzlichkeit. Er gibt uns kein Joch, damit unser Leben noch mieser wird. Sondern er zeigt uns eben das Leben, in dem Gott geistliche Erneuerung bewirken kann und wird und will. Gottes Wort ist genauso wahr wie wirksam. Ja, Matthäus 5, Vers 3, selig sind. Und dann kommen diese 8 Seligpreisungen. Aber, und das möchte ich noch zum Schluss ansprechen, was bedeutet es überhaupt, selig zu sein? Es ist ja so ein altdeutsches, lutherisches Wort. Seligkeit. Seligkeit ist, um es mal so zu sagen, der Inbegriff alles Guten. Seligkeit ist eigentlich völlige Freude und Erfüllung. Wer selig ist, braucht nichts weiter mehr, um glücklich und zufrieden zu sein. Nun, eine Frage, bevor ich weitergehe. Wer oder was ist vollkommene Glückseligkeit? Oder wo finden wir vollkommene Glückseligkeit? Nach Paulus ist es Gott selbst. Gott ist der Glückselige schlechthin. Wer vollkommene Seligkeit erreichen will, also vollkommen glücklich werden will, der muss, der kommt nicht drum herum, nach Gott jagen, zu ihm gehen. Ja, das, was wirklich glückselig ist, ist das Wesen unseres Gottes. Und was auch immer wir dazu sagen könnten und was uns dazu einfallen mag, die vollkommene Freude, die Quelle des Lebens, die Herrlichkeit, die Heiligkeit, die unbeschreibliche Schönheit, das einzig Liebenswerte, das unaussprechliche Gut, all das, es ist in Gott selbst zu finden. Und Seligkeit ist also mit ihm, der Quelle aller Freuden und des Lebens, vereint zu werden. Ja, und die Seligkeiten, sie sind eben die Karte zu diesem Schatz der Vereinigung mit unserem Herrn selbst, in der Praxis, im Alltag, im dunklen Tal. Gott hat uns Menschen ja in seinem Bild geschaffen. Das sagt das Alte Testament und das bestätigt auch das Neue Testament. Auch wenn wir in Sünde gefallen sind, wir sind als Abbilder Gottes geschaffen worden. Er hat seinen Odem in uns gelegt und seine Ewigkeit in unsere Herzen. Und das heißt eben, er hat uns ursprünglich als seine Abbilder für die vollkommene Glückseligkeit und Gemeinschaft mit ihm selbst gemacht. Er ist das Original und wir sind seine Nachbildung. Und ich möchte da auch jetzt noch diesen Vergleich anstellen. Ist nicht von mir, aber ich fand ihn sehr hilfreich. Es ist wie bei einem Porträt, einer Porträtmalerei. Zum Beispiel, das Porträt kennen wahrscheinlich alle, die Mona Lisa. Ist ein schönes Bild. Aber die wahre Schönheit liegt natürlich bei der Lisa selbst, der Person selbst. Aber das Bild stellt ihre Schönheit dar, an zweiter Stelle. Gleicherweise wurde der Mensch ursprünglich so geschaffen, um die Schönheit Gottes darzustellen. Geschaffen in seinem Bild. Aber die Sünde hat sein Bild verdorben. Um es anders zu sagen, es hat es verschmutzt, es hat das Bild verwischt, es ist nicht mehr schön. Und Seligkeit ist jetzt für unser eigenes Leben, wenn wir dieses Bild im neuen Menschen wiederherstellen. Warum sagt zum Beispiel der Apostel Paulus, nur ein Vers von vielen, warum sagt er in Philipper 4, Vers 8, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das tut er nicht, um uns wieder ein neues Gesetz aufzuerlegen, auch wenn es eine wichtige Regel ist, sondern er tut es, weil das eben das Wesen Gottes ist und das die Eigenschaften des neuen Menschen in Christus sind. Wenn wir darauf bedacht sind, auf alles Gute, Reine, Lobenswerte, Tugendhafte und so weiter, dann pflegen wir diesen neuen Menschen und stellen so gesagt das Bild Gottes in uns wieder her. Und so wird unsere Seele geheilt. Das heißt, je ähnlicher wir unserem Herrn werden in der Praxis, desto mehr werden wir auch zu dem, was wir schon immer sein sollten. Oder mit anderen Worten, je heiliger wir sind, desto mehr sind wir mit dem Heiligen vereint und desto mehr strahlt der Heilige auch durch uns aus. Warum ist Christus erschienen? Um uns zu erlösen. Aber wenn wir aufmerksam lesen, was sehen wir da, was die Apostel immer wieder verbinden mit dem Erlösungswerk? Zum Beispiel Petrus. Er hat sich hingegeben, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Oder Paulus, er hat sich hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöste und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, sodass wir keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen haben, sondern heilig und untadelig vor dem Vater sein in Liebe. Wenn wir also dazu aufgefordert werden, Gott nachzuahmen als geliebte Kinder und in seiner Liebe zu wandeln, dann ist das in gewisser Weise ein Aufruf dazu, das heilige und untadelige Bild des glückseligen Gottes in uns wiederherzustellen. Und das können wir nicht aus uns selbst heraus, weil der alte Mensch eben tot in seinen Sünden ist. Aber es geschieht eben in der Verbindung mit Jesus Christus, verborgen in Gott dem Vater, versiegelt mit dem Heiligen Geist, in dem neuen Menschen, der uns durch den Glauben an den dreieinigen Gott geschenkt wird. Ihr Lieben, und ich duze einfach mal weiter, du bist nicht deine Sünde. Du bist nicht deine Begierden. Du bist nicht deine Leidenschaften. Du bist nicht dein Versagen. Das ist das Gift, das deine Seele zerstört. Du bist ein Bild Gottes. Und das Ziel unserer Erlösung ist letztendlich die Wiederherstellung dieses Bildes, was wir dann vollkommen in der Ewigkeit sehen werden. Denn das ist Glückseligkeit, wenn wir zu dem werden, wozu Gott uns ursprünglich in Übereinstimmung mit ihm selbst gemacht hat. Diesen Vers habe ich schon oft zitiert und ich möchte ihn zum Ende hin nochmals zitieren, frei. Gott lässt uns, die wir ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die wir nach seinem Ratschluss berufen sind, damit wir eben gemäß seiner Vorherbestimmung dem Bild seines Sohnes ähnlich werden. Denn der Sohn ist ja das vollkommene Ebenbild Gottes des Vaters. Und mit diesem Ziel, dem Sohn, also Gott selbst, ähnlich zu werden, arbeitet der gütige Gott an uns. Und wie ein Töpfer den Ton formt oder wie ein Schmelzer das Gold im Ofen schmilzt, damit wir Hebräer 12, Vers 10 und seine Heiligkeit Anteil erlangen. Das wird übrigens in der Gebetsstunde das Thema sein. Warum haben wir das Gefühl, dass Gott uns züchtigt, damit wir das werden, wozu wir geschaffen worden sind, damit wir die Glückseligkeit erreichen. Ja, noch einmal auf Mona Lisa zurückzukommen. Ein Künstler wie Leonardo da Vinci, er könnte uns seine Kunstwerke eben wie die Mona Lisa am besten erklären. Er könnte uns zeigen, wie die Schönheit der Person beschaffen ist, die Haare, Mund, die Augen. Er könnte uns erklären, wie er das mit diesem besonderen Blick hingekriegt hat, der Mona Lisa, wo man auch steht, sie guckt dich an. Und in gleicher Weise beschreibt unser Herr Jesus als unser Urheber alle Einzelheiten, die in uns vereint sein sollten, damit wir zu Recht selig gepriesen werden können. Das heißt, Christus ist das Original. Er hat unsere Seele gemacht und zu einem neuen Leben wiedergeboren. Und auf dem Weg der Seligpreisungen wird unsere Seele wie in einem Gemälde ihm, den allein und wahrhaft Seligen, nachgebildet. Wir werden geläutert, wir werden umgeformt, wir werden verwandelt und, wie sagt Paulus, von Tag zu Tag erneuert. Der äußere Mensch stirbt ab, aber der innere Mensch wird neu gemacht, geheilt. Und Christus, er verkörpert die Seligkeiten in Vollkommenheit. Er hat sie vorgelebt, wie er sagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und was sagt er dann? So werdet ihr Ruhe finden, genau, für eure Seelen. Und darum betont Paulus mit Recht, dass er allein Christus den Gekreuzigten verkündigt als Herrn und sonst niemand. Warum? Kolosser 1, Vers 28, genau. Um einen jeden Menschen in Christus vollkommen darzustellen. Denn wenn wir in den Fußstapfen des Herrn Jesus nachfolgen, sagt Petrus, oder wenn wir so leben, wie er gelebt hat, sagt Johannes, dann bleiben wir in ihm und er in uns. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Unsere Seelen werden geheilt. Und die Seligpreisungen sind unser sicherer Weg auf den Berg hinauf zum Herrn, in sein Licht, in dem wir das Licht sehen werden. Die Seligpreisungen sind die heilsame Medizin für unsere Seelen, gegen die die fleischlichen Begierden in uns streiten. Die Seligpreisungen sind das vollkommene Wesen des göttlichen Lebens und des vollen Genüges, das Christus uns geben will. Die Seligpreisungen sind unsere zunehmende Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Seligpreisungen sind unsere starke Rüstung gegen die listigen Anschläge des Teufels. Ja, die Seligpreisungen sind unsere fortwährende Umgestaltung in das Bild des Sohnes Gottes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und in diesem Sinne wollen wir die Seligpreisungen unseres Herrn lesen, hören, studieren und auf unsere Herzen schreiben lassen, damit durch sie Christus in uns mehr und mehr Gestalt gewinne. Ja, und wie gesagt, in kommenden Botschaften, so der Herr will und wir leben, werden wir jeweils untersuchen, was die einzelnen Seligpreisungen uns für unser Leben und für unsere Heilung unserer Seelen zu sagen haben. Denn so spricht der Herr, und damit möchte ich schließen: Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Amen.
Sie hörten soeben von René Malgo den ersten Teil über die Seligpreisungen unter dem Thema »Wie die Seligpreisungen uns unvorstellbar reich machen können«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionszwerkes Mitternachtsruf, Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!